Abschied vom Rumdudel. Am nächsten Tag kontrollierten wir unsere Vorräte und stellten fest, dass die Träger nahezu alle Lebensmittel verzehrt und nur ein paar Säcke Bohnen übrig gelassen hatten. Die Lage war ernst. Wir konnten die Träger nicht einen Tag länger ernähren. Sie mussten sofort entlassen werden. Wir beschlossen, nur einen Träger zu behalten, um unsere Lebensmittel auf dem Rückweg zu tragen. Unsere gesamte Ausrüstung musste im Stich gelassen werden. Nur die wichtigsten persönlichen Utensilien wie Wecker und Wärmflaschen durften behalten werden. Constant sprach zu den Trägern. Nach einiger Aufregung sagte er uns, sie hätten die Lage begriffen. Sie bestanden jedoch darauf, bis zum Tag unserer geplanten Ankunft in Tschaikosi bezahlt zu werden. Da mit ihnen zu streiten bedeutet hätte, sie für mehrere Tage zu verköstigen, hatten wir offenbar keine Wahl. Wir zahlten sie aus und sagten ihnen, sie sollten verschwinden. Aber anstatt loszuziehen, kamen sie alle zu meinem Zelt, in dem ich mir gerade die Zehennägel schnitt, und nahmen davor Aufstellung. Als ich hinaustrat, um zu erfahren, was sie wollten, trat Bing nach vorn und baute sich vor mir auf. Er sah mir gerade in die Augen und stieß einen kräftigen Rülpser aus. Dann ging er davon. Bung kam als Nächster, dann Bo, dann So Lo und Lo To und schließlich all die anderen. Einer nach dem anderen traten sie vor und rülpsten mich an. Der Gletscher hallte von Rülpsern wieder, vom tiefen Basspoltern Bings bis zum Sopranpiepsen der Jungen. Burley sagte, das Ganze erinnere ihn an den Truppenübungsplatz Eldershot. Ein kleiner Kerl schien an Magenverschluss zu leiden. Schüchtern stand er vor mir, unfähig, auch nur einen Ton hervorzubringen. Dann produzierte er eine Art Husten und rannte unter dem Gelächter der anderen davon. Als letzter kam Pong. Der arme Kerl, Tränen strömten über sein Gesicht. Sein prachtvoller Rülpser löste bei allen Anwesenden ein Murmeln der Zustimmung und der Bewunderung aus. Wir umarmten uns und er drängte mir einen kleinen schwarzen Gegenstand auf, ausgetrocknet und von undefinierbarer Form. Ich untersuchte ihn, wusste mir aber keinen Reim darauf zu machen. Ich zeigte das Ding den anderen und auch sie schüttelten die Köpfe. Plötzlich stieß Wish einen Schrei aus und riss mir das Ding aus der Hand. Es war ein Warpel. Ein gerösteter und geschwärzter Warpel zwar, aber doch ein Warpel. Wish bat Constant, Näheres herauszufinden. Pong berichtete ihm, der Warpel gelte bei den Yogistani als Delikatesse. Seine Küchenhelfer suchten sie jeden Morgen vor dem Frühstück. Wish forderte Constant auf, eine Bohi für jeden ihm gebrachten Warpel auszuloben. Sogleich liefen die Träger in alle Richtungen auseinander und kamen bald mit Unmengen von Warpeln zurück, die sie Constant vor die Füße warfen, nachdem sie ihr Geld erhalten hatten. Binnen kurzem besaß er einen 3 Fuß hohen Haufen und war bankrott. Er flehte Constant an, den Trägern Einhalt zu gebieten, aber sie machten weiter, bis die ganze Umgebung von Warpeln gesäubert war. Wish war jetzt von einer Mauer aus Warpeln umgeben und stand bei der Expedition tief in der Kreide. Nun waren die Träger bereit abzuziehen. Da sie einem Volk angehören, das auf Umgangsformen größten Wert legt, erachteten sie es als notwendig, sich noch einmal zu verabschieden. Noch einmal hallte der Gletscher von Rülpsern wieder. Noch einmal sagten Pong und ich einander bewegt Lebewohl. Wir hätten uns nicht träumen lassen, dass wir einander schon wenige Monate später wiedersehen würden. Am nächsten Morgen brachen wir früh auf. Wish war die ganze Nacht aufgeblieben, um ein Warpelextrakt zu distillieren, den er in einer Extraktflasche transportieren wollte, die er eigens für diesen Zweck mitgebracht hatte. Burley war freundlicherweise aufgeblieben, um ihm zu helfen. Wish war überglücklich. Seine Teilnahme an der Expedition war gerechtfertigt, sein Ruhm war gesichert. Die Aufnahme in die Royal Society sei ihm so gut wie sicher, erklärte er. Shute übernahm die Führung. Auch er war die ganze Nacht aufgeblieben, um Jungle bei der Fertigstellung seiner Karte zu helfen. Am Morgen hatte Jungle über Erschöpfung geklagt und den Alkohol aus seinen Kompassen getrunken. Als Ergebnis davon war er leicht angeheitert und entwickelte eine Neigung, das Gesicht ständig nach Norden zu wenden. Dadurch ging er seitwärts, wenn wir nach Osten oder Westen marschierten, und fiel hinten über, wenn der Weg nach Süden ging. Da der Pfad sich in alle Himmelsrichtungen wand, wurden seine Bewegungen immer erstaunlicher. Gutmütig half ihm Shute, aber Wish, der dahinter marschierte, geriet dermaßen in Verwirrung, dass ihm schwindlig wurde. Er fiel auf die Hüfte und zerschlug dabei seine Extraktflasche. Der Inhalt lief an seinen Beinen hinunter und gefror, so dass er für den Rest des Tages mit steifen Beinen gehen musste und oft hinfiel. Burley verbrachte den Tag damit, ihn aufzusammeln und wegen seiner Prellungen und dem Verlust des Extrakts zu trösten. Hinter ihnen marschierten Constant und Prone. Der Ponchenküche verlustig, hatte Constant die ganze Nacht mit Magenschmerzen wachgelegen. Prone war mit ihm aufgeblieben und hatte sich über den Zustand seines Freundes halb zu Tode gesorgt. Constant war auch wegen des Verlusts seiner Träger ziemlich deprimiert. Um ihn zu trösten, marschierte Prone mit dem Arm um Constants Schulter. Unglücklicherweise fielen beide in eine Gletscherspalte, wurden aber von den Trägern gerettet. Ich ging am Schluss. Es stimmte mich traurig, der majestätischen Bühne, auf der wir unser Drama des Leidens und des Triumphs gespielt hatten, den Rücken kehren zu müssen. Als meine Gefährten das Lied von Binders süßen Bohnen anstimmten, hätte ich beinahe geschluchzt. Ich tröstete mich jedoch mit dem Gedanken, dass unsere Leiden noch nicht zu Ende waren. Während ich der glücklichen und vereinten Mannschaft folgte, stimmte der Gedanke, dass unsere Freundschaft in den Gefahren, die wir gemeinsam durchgestanden hatten, zu einem stählernen Band gehärtet worden war, mich fröhlich. Ich kostete die süßesten Früchte der Führerschaft. 3 Tage später standen wir auf dem Gipfel des Rankling La und schauten zum letzten Mal auf das Rumdoodle-Massiv. Die Abendsonne war hinter uns am Horizont versunken. Die Wildnis der Berge ringsum war eine Symphonie abgestufter Schattierungen. Uns zu Füßen lag das tiefe Schwarz der Flussschluchten. Nur der Rumdoodle stand noch im Sonnenlicht da. Seine riesige Pyramide zeichnete sich gegen den türkisfarbenen Himmel ab. Die gewaltigen Eishänge und Schneefelder glitzerten in den wechselnden Farben des Sonnenuntergangs. Es war ein passender Abschied von einem majestätischen Berg. Burley legte seine Hand auf meine Schulter, und gemeinsam bahnten wir uns unseren Weg durch die einbrechende Dunkelheit zu unserem Rastplatz im Tal.
Sie hörten Die Besteigung des Rumdoodle von William E. Bowman. Aus dem Englischen von Wolfgang Kolden und Michael Hein. Gelesen von Jürgen von der Lippe. Produktion der Hörverlag 2013.